Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Hallo, hallo, hallo. Ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Takt und taktlos. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße euch alle ganz herzlich und Axel, dich vor allem. Wie geht's dir denn?
Ja, hallo Hanna. Mir geht's gut. Frühling in Wien. Ich war schon im Stadionbad. Ich blicke auf... tolle Themen in den vergangenen Wochen zurück. Ich freue mich auf das, was kommt. Vor allen Dingen bald schon die Festspiele. Ich weiß nicht, fährst du zu irgendwelchen Klassik-Festspielen im Sommer?
Wahrscheinlich Darmstadt werde ich mitnehmen.
Aber die große Festspielstadt Darmstadt, okay.
Ja, oder? Für mich ein großes Ding. Da ist ja dieses Jahr, also jetzt wird ja dieses Jahr auch wieder der Reinhard-Schulz-Preis verliehen an einen Kollegen von mir. Okay. Und das werde ich mir angucken.
Haben die Namen, heißen die Darmstädter Festspiele oder wie heißen die? Ich kenne die überhaupt nicht.
Ferienkurse.
Ach, die Ferienkurse in Darmstadt, ach so. Du hörst dir Pling, Plang, Plong an.
Genau, ja. Den crazy Scheiß.
Ja, den crazy Scheiß. Ja, ich hör mir nur den romantischen Scheiß an. Ich bin natürlich wieder in Bayreuth. Ich wäre so gern, aber irgendwie passt es noch nicht in meine Programmplanung, nach Aix-en-Provence gefahren. Pierre Audi ist leider wirklich gestorben. Mhm. Ich fand, was der da gemacht hat, war echt so ein krasses Kontrastprogramm zu Salzburg. Also der hat Salzburg einfach in den letzten 5, 6 Jahren, finde ich, vollkommen überholt. Ja, und das war schon so eine Sache, hat mich schon mitgenommen, dass der jetzt einfach nicht mehr da ist.
Ja, ging mir auch so.
Und eigentlich müsste man hinfahren, oder? Also irgendwie, finde ich, müsste man
Müsste man so, machen, ja, ne? Das ist immer so weit. Ich finde, Aix ist immer so ein Ritt.
Und wenn man da ist, ist es scheiß teuer. Das ist halt auch das Problem.
Aber schön.
Ja, aber schön. Absolut. Aber ich habe das erste Mal gedacht, es ist am Meer. Aber man muss noch so weit fahren, bis man am Meer ist. Man ist ja auch im Nowhere irgendwo. Aber komm, egal. Lass uns anfangen.
Egal. Wir haben Themen mitgebracht.
Was schreibt eigentlich die Kritik?
Was schreibt die Kritik? So, Hanna. Und ich habe mir nicht nur irgendeine Kritik ausgesucht, sondern ich habe mir deine Kritik ausgesucht. Du hast in einer Beilage der Zeit über Joanna Malwitz geschrieben. Ist sie Chefdirigentin, sagt man, glaube ich, ne, des Konzerthausorchesters in Berlin. Und es war eine wahnsinnige Hymne. Was fasziniert dich so an der?
Mich fasziniert die Art und Weise, wie sie mit Orchestern arbeitet. Ich mag es, wie sie über Musik spricht. Ich finde ihr Dirigat faszinierend. Und sie ist eine unglaublich charismatische Person und schafft es aber irgendwie, diese Charismatik zu verbinden mit so einer Illusion. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich ihr noch nie persönlich begegnet bin, aber mit einer Illusion von einer Nahbarkeit. Okay. Und das ist was Neues aus meiner Perspektive auf einer solchen Position.
Ja, bei mir ist es ganz komisch. Ich arbeite mich ja schon, also Leute, die meine Podcasts hören, wissen das schon seit einigen Jahren, glaube ich, an Joanna Malwitz irgendwie ab. Ich kriege keinen Zugang zu der. Also ich finde, dass wäre Joanna Malwitz ein Mann, also du schreibst ja in diesem Text auch, sie hat vieles das erste Mal gemacht und ja, klar, als Frau und so, aber wäre sie ein Mann, wäre sie irgendwie aufgehoben, glaube ich, so in den, weiß nicht, 70er Jahren, so ein Spiegelbild von Herbert von Karajan. Also für mich verkörpert die so eine Bildungsbürgerlichkeit der Klassik, so ein bisschen so ein Charme von einem Abitur-Musiklehrer, der mir alles irgendwie erklären will und mich an die Hand nehmen will und es fliegt da nichts, auch in den Interpretationen. Also Maler 1, mit der sie eröffnet hat, wenn da so ein Ländler ist, der wird halt nicht musikantisch, sondern der wird 1, 2, 3 abgezählt. Also ich finde, Joanna Malwitz, ja, ich glaube, was mich so aufregt, ist eben genau diese Attitude zu sagen, ja, sie ist aber die erste Frau und sie ist so charismatisch und so. Und ich denke, nee, also ich finde, sie erweist der Klassik einen unglaublichen Bärendienst durch die Art, dass sie eigentlich, um als Frau zu bestehen, das habe ich immer den Eindruck, so Mechanismen der alten weißen Männer angenommen hat. Und auch so ein Klassikbild, in dem wir gar nicht mehr leben. Das finde ich so irritierend bei Joanna Malwitz. Verstehst du, was ich sagen will?
Ich verstehe, was du meinst, aber das ist, ich glaube, da, das ist so ein Reflex, den spüre ich bei mir manchmal auch, dass ich denke, jetzt ist ja zum Beispiel eine Frau oder eine nicht weiße Person oder so, und das muss doch jetzt aber auch jemand sein, der oder die jetzt hier total revolutionär und neue Gedanken und Ideen und das jetzt hier mal auffrischt und so weiter. Und aber dabei haben ja genauso auch, also Frauen, marginalisierte Personen haben ja genauso ein Recht darauf, auch verstaubt, bieder, altbacken Musik zu machen. So. Ja. Also sie muss nicht revolutionär sein qua Identität. Das ist schwer dann zu erwarten. Aber ich kenne den.
Aber feiern Sie dann nur als Reflex Frau total. Oder ist es auch legit sozusagen zu sagen, aber jetzt mal Frau, Mann hin und her, sind wir schon so weit, dass wir einfach auch trotzdem sagen können in so einer Debatte, also ich sage es einfach, ich finde sie für die Position, die sie hat, vollkommen falsch, weil ich glaube, das Konzerthausorchester bräuchte tatsächlich nicht so was Biederes, sondern eher einen nicht geschlechtlichen Gegenpol zu der anderen Musikszene in der Stadt, sondern eher einen inhaltlichen und auch narrativen Gegenpol. Das würde ich schon so behaupten wollen.
Ja, also als Kritik an der Intendanz, dass sie berufen haben, natürlich kannst du es natürlich so machen. Ich meine, das habe ich gemacht mit der Staatskapelle Berlin und Christian Thielemann.
Ja, dass ich auch genau.
Ja, genau, dass ich halt auch sagen würde, so das ist so, ja, die haben eine sackkonservative Entscheidung getroffen damit und diese Entscheidung kann man kritisieren. Man kann ihn auch für sein kleineres, beschränkteres Repertoire und auch seine Art und Weise und so weiter kann man ihn auch kritisieren. Aber er hat natürlich als Musiker total das Recht dazu, sich dahin zu stellen und seine ästhetischen Entscheidungen zu treffen. Kann man von dem anderen ja trennen. Und genauso ist halt dann eine ästhetische Kritik an Joanna Malwitz findet ja überall statt. So, sie wird ja überall genauso rezensiert und kritisiert wie andere auch. Ich habe manchmal das Gefühl, sie wird dann trotzdem noch, eben weil sie halt die erste Frau auf diesem Posten ist, nochmal mit einer anderen Intensität gegrillt, als das jetzt einem Mann widerfahren.
Ja, aber das liegt auch daran, dass sie mit einer unglaublichen Intensität an die Öffentlichkeit tritt. Ja? Also man kann ja da gar nicht mehr entkommen. Mhm. Also da scheinen ja Fototermine oft wichtiger zu sein als Probentermine. Und ich erinnere an dieses erste Foto, wo sie vor dem Orchester steht, illuminiert, wirklich wie sonst nur Herbert von Karajan. Und hinten steht das Orchester mit den Geigen und Oboen und Flöten, wie zum Kampf, wie zur Revolution. Und ich weiß nicht, also hast du mit Orchestermusikerinnen und Musikern geredet? Ich höre immer nur, boah, es ist so Friede, Freude, Eierkuchen scheint das da alles auch nicht zu sein. Also ich glaube, da wünscht man sich schon manchmal mehr Probezeiten statt PR-Termine. Und ich glaube, das ist, was auch viele sozusagen echt so in so eine schizophrene Situation bringt, mich auch. Also wer so penetrant in die Öffentlichkeit tritt, ja klar, also das glaube ich, der fordert natürlich auch eine penetrante Gegenreaktion heraus.
Ja, aber es ist auch die Frage, ob man das jetzt ihr zum Vorwurf machen kann oder ob das nicht eigentlich auch eine Marketingstrategie dann in dem Sinne der Institution oder des Orchesters ist, wo sie einfach vorgeschnallt wird. Also auch diese Bilder zum Beispiel, diese Ästhetik, so ich kenne diese Fotos auch und habe mir auch gedacht, so ui, das ist ja vielleicht nicht alles ihre Entscheidung, sie ist ja nicht dann die Regisseurin dieser Bilder unbedingt. Das gibt ganz viele Fotos von
also
ihr.
Jetzt,
es gibt ja auch eins, wo sie inmitten des Orchesters, inmitten der MusikerInnen steht so und alle lächeln und sowas. Diese Bilder gibt es ja auch.
Aber da müssen wir wieder an eine selbstbestimmte Frau appellieren. Also da muss eine Frau auch als Generalmusikdirektorin oder Chefdirigentin schon wissen, wo sie Ja sagt und wo sie Nein sagt, oder? Also dafür, finde ich, kann man sie schon credible machen. Also die Verantwortung, die würde ich ihr schon anziehen. Also
ja, auf jeden Fall. Also so. Aber dass sie nicht komplett sagen kann, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Das wäre natürlich hart. Also deswegen, ich sage ja nicht, ich kenne sie nicht, habe mit ihr dann nicht drüber geredet, deswegen weiß ich es nicht. Ja. So, aber ich würde das immer auch als eine Verschränkung betrachten und es nicht alles ihr zu 100% so als Entscheidung in die Schuhe legen, sondern das sind Dynamiken, die da stattfinden, innerhalb derer sie da existiert und arbeitet, die krass sind und die, sie macht ja unfassbar viel, also auch so Konzerteinführungen selber und all solche Sachen, wo ich mir denke, das ist so.
Ja, aber hast du das mal gehört? Wir können es auch gleich abhaken, dieses Thema, aber diese Art, wie Konzerteinführungen von ihr gemacht werden, findest du nicht, dass das so wie August Everding in den 80er Jahren ist, so Mozart der Held und Beethoven das Genie und ich bin auf den Spuren und krieche da ganz tief rein und so, wo ich denke,
gesagt, verstehe ich und da denke ich mir auch so, würde ich jetzt an der Stelle auch nicht machen, finde ich in vielen Fällen auch nicht unbedingt förderlich, das so zu tun, aber da hat sie halt als Musikerin auch völlig totales Recht, so das so zu machen.
Absolut.
Das ist ja auch in Ordnung. Ja.
Also, Joanna Malwitz, mach weiter und wir wir gucken auch weiter. Hier kommt schon das nächste Thema. Und ja, es ist das Gleiche.
Was schreibt eigentlich die Kritik?
Und jetzt komme ich mit einem Text von dir, Axel, den ich mir angeschaut habe. Mhm. Und den ich, wie viele deiner Texte auch sehr interessant finde und auch vor allem auch deshalb, weil die mich in vielen Fällen irgendwie dann auch sehr zum Nachdenken anregen. Und in diesem Text, den du geschrieben hast, stellst du die These auf, ich korrigiere mich gerne, wenn ich das irgendwie falsch verstanden habe oder anders verstanden habe, was anders gemeint war oder so. Aber du sprichst über Hochkultur und du sagst im Grunde so, PolitikerInnen oder auch andere Personen in der Öffentlichkeit haben im Grunde keine Ahnung mehr von Hochkultur und sie haben auch kein Interesse mehr daran. Mhm. Und deshalb wird eben diese Hochkultur zur Leerstelle, die dann mit politischer Bedeutung aufgeladen wird und auch zum politischen Kulturkampf genutzt werden kann und wird. Das ist so die These, die ich verstanden habe.
Ich glaube, so war es auch gemeint. Das ist schon mal gut. Ja. Tatsächlich glaube ich, dass wir sozusagen eine Entkulturalisierung unserer Gesellschaft haben. Ich glaube, dass es früher eine Selbstverständlichkeit von Kultur gab. Also das weiß ich nicht. Ganz jetzt bin ich der Alte. Jetzt rede ich wie Joanna Malwitz. Ja, dass wir früher Gedichte in der Schule gelernt haben, dass wir mit Beethoven, Mozart und Bach irgendwie mal in der Schulzeit zu tun gehabt haben. Das glaube ich ist ein bisschen weg und das ist nicht nur durch die Schulbildung weg, sondern es ist auch weg, weil es vielleicht in unserer Gesellschaft für vielen nicht mehr verstanden wird, dass es eine Relevanz für Kultur als Diskursraum gibt. Also, mit anderen Worten, Luisa Neubauer als Fridays for Future oder sowas, Mensch, wenn man der ein Theater geben würde, glaube ich, sagt sie, du, ich bin doch jeden Abend bei Lanz und kann das direkt mit den Politikerinnen und Politikern klären. Wir haben sozusagen uns angewöhnt, eine Direktheit des Diskurses zu simulieren. Verstehst du, was ich sagen will? Also wir unsere Probleme und unsere gesellschaftlichen Ideale diskutieren wir sozusagen momentan sehr viel im Konkreten. Also unsere Podcast-Kolleginnen und Kollegen jeden Tag macht, weiß ich nicht, Micky Beisenherz bei Apokalypse und Filterkaffee, höre ich übrigens regelmäßig. Aber jeden Tag ordnen die Welt neu. Ja, Dunja Hayali, Böhmermann, was weiß ich was. Und ich glaube, die kriegen ihren Kopf gar nicht mehr hoch, um sozusagen in dieser Freiheit des kulturellen Diskurses sich zu bewegen, sondern sie sind in dem konkreten Diskurs gefangen. Und das ist etwas, was ich erstmal analysiere und wo ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll.
Ja, das fand ich einen interessanten Gedanken, habe ich lange drüber nachgedacht und ich bin am Ende zu dem Schluss gekommen, ich glaube, dass ich so an die Dialektik noch mal ein bisschen rangehen wollen würde. Mhm. Also, weil ich finde nicht, dass man das eine von dem anderen zu 100% immer trennen kann. Du hast gerade einen Podcast genannt, ich habe auch einen Podcast, den ich sehr gerne höre, der nennt sich Feuer und Brot von Alice Hasters und Maximiliane Hecke und die haben so ein bisschen dieses Motto, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur, glaube ich, nennen sie das. Und die sprechen über Popkultur und Politik und bringen beides zusammen, den tagesaktuellen Diskurs und den sonst auch wie immer jahresaktuellen Diskurs und popkulturelle Phänomene. So, ich sage das jetzt deshalb so, oder diesen Fokus auf Popkultur, weil was du in deinem Text eben machst, ist, dass du halt so eine Dichotomie aufmachst zwischen Hochkultur und grob gesagt so anderem Zeug. Also du nennst auf der einen Seite so Theater, Oper, Literatur.
Sag und doch, Joanna Malwitz und ich, ja, wir kämpfen noch
genau.
Für die Hochkultur.
Vielleicht, ja genau, in so manchen, sind so manche Boomer-Takes und können ja dann auch verbinden. Genau, und auf der anderen Seite fallen dann so irgendwie TikTok, Sex Pistols oder auch sogar der Begriff Trash. Und dann assoziierst du so das eine mit du hast es gerade so die größere, die Freiheit und so weiter genannt und oder schreibst irgendwo im Text, glaube ich, die größeren Dimensionen des Daseins, die dann da so reflektiert werden können. Das andere ist halt eher so das schnelle, diskursorientierte On-Air-Spektakel. Und ich verstehe so ein bisschen diese Polemik dahinter, also auch, dass dann so in der Argumentation du so klar sein willst und so, aber ich finde die Trennung nicht ich finde die nicht ganz sauber, ich finde die auch nicht ganz richtig. Also nicht in, nicht nur in kanonischen Theatern und Opernstücken werden die großen Fragen verhandelt, so. Und auch auf der anderen Seite vieles, was wir auf der Bühne sehen, ist halt auch genauso trashig und unterkomplex wie, weiß ich nicht, irgendwelche Nonsens-Videos.
Ja, ich glaube, dass diese Grenzüberschreitung ja schon mal irgendwann passiert ist. Also Josef Beuys, der mit der Gründung der Grünen irgendwie in die Politik getreten ist, Schlingensief, der sozusagen mit Aktionismus die Bühne verlassen und eine Partei Chance 2000 gegründet hat und wirklich Kultur in die Politik geholt hat. Ich habe das jetzt, auch ein aktueller Artikel bei Backstage, Milo Rau hat mich eingeladen, vor einem halben Jahr in seinen Kongressen bei den Wiener Festwochen aufzutreten, als zum Thema Cancel Culture, und ich sollte über Theodor Korenzis reden. Ich habe ihn da abgesagt, weil ich genau diese auch Spektakulisierung von dem, was wir Kultur nennen, und jetzt ist die Frage, ist Hochkultur oder nicht Hochkultur, ist mir eigentlich wurscht, weil ich glaube, ein guter Popsong kann genau das leisten, was eine große Oper leisten kann, ja, und zwar in 3 Minuten statt in 5 Stunden wie bei Wagner. Das sage ich gar nicht. Ich glaube nur, dass wir in so einer Rationalisierungsproblematik sind, und eben wenn Milo Rau jetzt da was diskutieren will, was ich mit Gerichten schon ganz woanders ausgefochten habe, zum Beispiel den Fall Korenzis, und wenn ich dann lese, dass Ulrike Guerrero da eingeladen wird, die bekannt ist dafür, dass sie, sagen wir mal, sehr strange und sehr eigenwillige Positionen zur Ukraine, zu Impfen, zu ich weiß nicht was hatte, dann denke ich auch, da wird sozusagen eine Politisierung und Realisierung, Realitätsintegration in die Kunst geholt, die den großen Geist der Kunst eigentlich beschneidet. Kunst ist für mich nicht dafür da, wirklich ein Spiegel dessen zu sein, was wir sowieso schon haben, sondern Kunst, und da ist es mir egal, ob es Popkultur oder ob es die sogenannte Hochkultur ist, Kunst ist dazu da, außer Rand und Band im Ästhetischen, im Lyrischen, im Nicht-Greifbaren zu denken. Ja? Und das vermisse ich. Und ganz konkret, ich freue mich total, Jan Böhmermann wird zu Gast sein in dieser Spielzeit bei mir, bei den Bremer Philharmonikern, in dieser Reihe, die ich da habe, Playlist. Das heißt, er kann Musik sich aussuchen und das Orchester wird das spielen. Weil bei Jan Böhmermann bin ich echt gespannt, cool. Weil ich finde zum Beispiel seinen Musikgeschmack, das ist echt, der ist immer zwischen Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika, ja, das, was er gut findet. Und ich finde das, da hoffe ich, dass man da noch so ein bisschen was öffnen kann vielleicht.
Ja, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich will trotzdem noch eine Frage hinzufügen, weil ich trotzdem noch mal auf dieses, also weil du jetzt auch gerade, das schwang so mit Böhmermann und Tonika Subdominante und so ein bisschen dieses,
Das Tanzorchester Ehrenfeld. Sag mir bitte, wie findest du das Tanzorchester Ehrenfeld?
Das ist halt geil, dieses Orchester so. Er hat einfach ein Orchester so. Er schafft da Arbeitsplätze für MusikerInnen und so weiter und so fort.
Ja, aber ist doch scheiße, was die spielen.
Was?
Findest du die Musik gut vom Tanzorchester Ehrenfeld?
Hä, das sind krasse MusikerInnen und die spielen super coole Arrangements.
Echt? Ich sehe diese super Coolness in diesen Arrangements nicht. Also ich finde, die Frisuren sind spektakulärer als die Arrangements, das würde ich mal so sagen.
Das sind nicht, also ich meine, ich kenne die MusikerInnen selber nicht. Ich kenne so 1-2 Leute so um Ecken, die in diesem Orchester spielen. Das sind jetzt vielleicht zum Teil klassisch ausgebildete MusikerInnen, da sind aber auch JazzmusikerInnen dazwischen und so weiter. Also da fließt super viel Erfahrung aus unterschiedlichen Genres und aus unterschiedlichen Musikpraxen und Kulturen zusammen. Und die erarbeiten sich Arrangements, die natürlich für eine Comedy-Satire-Sendung funktionieren, aber die musizieren super zusammen. Viele Arrangements finde ich total cool. Da können wir gerne in der nächsten Folge in Ruhe
sprechen. Ja, lass uns das nochmal machen. Ich will das auch gut finden. Ich sitze da jedes Mal und sage, ich will es ja gut finden, weil ich finde es auch geil, ein Orchester in der Show zu haben und so. Und dann spielen die und dann denke ich immer, oh Leute, was ist denn das? So, aber gut, lass uns das mal aufheben. Das ist ein gutes Thema.
Weil ich bin immer noch an meinem Take dran. Ja, genau, so. Das ist die Kritik. Ich bin immer noch an meinem Take dran, nämlich der sich so... Also als Frage, um vielleicht auch aus dieser Topic rauszugehen, ich habe da selber immer noch jetzt nicht so die hundertprozentige, ist keine rhetorische Frage, keine Antwort drauf so, aber das so ein bisschen an diesem Hochkulturbegriff, du hast gerade so getrennt, nee, das ist mir so und so egal, und dann sprichst du auf der anderen Seite aber dann so ansatzweise ein bisschen despektierlich über Jan Böhmermanns Musikgeschmack. das passiert ja dann schon auch auf einer Grundlage von auch einem Bild von Hochkultur, das da drunter steht. steht. Und das machst du in dem Text ja auch, dass du halt gewisse Titel nennst, gewisse Namen nennst und sowas. Und das sind halt alles kanonische Werke. So. Und das heißt, dieser Begriff von Hochkultur, den du in dem Text, auf den du dich da beziehst, der ja in der Form existiert, ist ja so, der ist ganz eng verbunden mit dem Kanon oder mit an dem wir uns da abarbeiten und uns auch festhalten, uns da so dran festklammern so ein bisschen und reflektiert aber nicht, dass dieser Kanon eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern auch ein Produkt ist eines, ich nenne es jetzt mal so, eines sehr jahrhundertelang andauernden gesellschaftspolitischen, am Ende Kulturkampfes vielleicht. Also was ist in dem Kanon drin, warum, was ist nicht drin, warum? Und
fallen ja auch Sachen wieder raus. Also ich finde, das passiert genau. Ja dauernd. Ja? Also Verdi war mal lange
weg
in der Klassik. So. Also ja, es gibt weil, so auch Moden innerhalb des Kanons. Ja, also das mal fanden wir Goethe geiler, mal fanden wir Schiller geiler. Also das finde ich finde aber so ein Kanon erstmal grundsätzlich nur doch als kleine Frage an dich, dass wir etwas haben, an dem wir uns überhaupt kollektiv abarbeiten können, indem wir etwas haben, an dem wir, über das wir diskutieren können. Und das, was vielleicht verbindend ist in diesem Kanon, ist, dass es an sich erstmal komplex ist, ja, und vielleicht sogar nicht greifbar ist in seiner Kunstform. Das finde ich für eine Gesellschaft schon nicht unwichtig, dass wir gemeinsam einen Kanon entwickeln und den auch immer wieder überprüfen und auch was hinzufügen, Logo, ja?
Ja, genau, wenn wir den gemeinsam entwickeln und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Also Schauspiel, Tanz sind ja an einem ganz anderen Punkt als klassische Musik zum Beispiel. Also es gibt ja eine lange Arbeit daran, diesen Kanon zu kritisieren und zu erweitern und zu erneuern, aber was halt einfach super wichtig ist dabei und das halt auch mit Blick auf den bestehenden Kanon, sich immer wieder zu fragen, was bei dieser Kanonisierung verloren gegangen ist und was vielleicht bewusst vergessen worden ist oder zum Schweigen gebracht worden ist. So. Und das, deswegen finde ich, ist so eine, ich nenne es jetzt so wenig unreflektierte Bezugnahme auf Hochkultur in einer engen Verbindung mit diesem Kanon, finde ich schwierig. So. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist so, wenn wir jetzt, in diesem ganzen Diskurs um öffentlich geförderte Kultur, Kulturkampf von rechts und so weiter darüber nachdenken, dann müssten wir nicht doch eigentlich noch umso mehr darauf achten, so was für Narrative wir selbst bedienen und wie wir eben ob und wie wir in unserem Sprechen und Schreiben diese Dichotomie aufrechterhalten und befördern wir dann nicht am Ende das, was wir eigentlich vermeiden möchten.
Ja, die Frage ist, ist Hochkultur ein Kampfbegriff oder nicht? Ja, also würde ich jetzt sagen, nee, bei dir habe ich den Eindruck, ist es schon. Aber vielleicht machen wir wirklich mal eine Kanon-Überprüfung mit Joanna Malwitz, das fände ich super. Das wär, also
und dem Tanzorchester
Ehrenfeld. Ich bin auch bereit dazu, den Kanon vollkommen auf den Kopf zu stellen. Ich glaube nur, dass ein Kanon, ob er jetzt Hochkultur genannt wird oder nicht, das ist, da bin ich da bei dir. Ja, da bin ich, das ist vielleicht eine Unschärfe in dem Text, aber Kanon an sich, glaube ich, braucht man, um eine Debattengrundlage zu haben. However.
Ich glaube, Kanon wird es sowieso immer geben, ob man ihn jetzt braucht oder nicht, ist aber so für, ich weiß nicht, vielleicht sind wir irgendwann an einem Punkt, an dem Kanon als Machtmittel gar nicht mehr wichtig ist.
Ich glaube, wir kommen gleich nochmal, wenn es um den Stolzpass geht, auf die schlechte Form von Kanon. Ja?
Aber jetzt geht's erstmal weiter auf den Boulevard.
Auf dem Klassik-Boulevard.
Ja, ich glaube, das Thema können wir jetzt auch schnell abhandeln, weil eigentlich haben wir dazu alles gesagt. Passt aber zum letzten Thema, JJ. Ich habe mich gewundert, die Wiener Staatsoper, Bogdan Rosic, der Intendant der Wiener Staatsoper, hat vor dem ESC, vor dem Eurovision Song Contest, in Social Media Posts gesagt, hier, unser JJ, also unser Sänger aus Österreich, der ist Countertenor am der Wiener Staatsoper gewesen, war im Nest, ist in verschiedenen Produktionen aufgetreten. Dann hat er auch noch gewonnen, ja, mit Daumendrücken der Staatsoper. Und dann hat er halt ein paar blöde Saga gemacht zu Israel, zum Ukraine-Krieg. Vergleiche ist da so ein bisschen in so politische Ungnade gefallen. Und plötzlich fühlt sich die Wiener Staatsoper herausgefordert, beziehungsweise Bogdan Rosic, ein Statement abzugeben, dass also man doch diese Äußerung nicht unterschreiben würde und dass überhaupt ja auch JJ gar nicht so eng dem Haus verbunden war. Und das finde ich auf ganz vielen Ebenen einen spannenden Prozess. Ja, also auf der einen Seite hängt sich Klassik an das Marketing vom ESC, dann kriegt man aber kalte Füße, distanziert sich von etwas, was richtig ist. Ich finde, da muss man sich distanzieren. Mhm. Aber irgendwie so, man hat jetzt, also ich finde, die Wiener Staatsoper hat da wirklich alle Fettnäpfchen von vorne bis hinten mitgenommen und liegt am Ende selbst zerstört am Boden. Ja, also es ist wirklich so unnütz wie ein Kropf. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Ich weiß nicht, wie du das mitgekriegt hast.
Doch, das habe ich mitbekommen. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, dass die im Vorhinein sich so mit ihm geschmückt haben. Ja, das ist mir durchgegangen.
Das ganze Ensemble, die mussten Laola wählen und ich weiß nicht, was die alles da in ihren... ich weiß nicht, ob Laola werden, aber so das ganze Kollektiv der Oper hat in unterschiedlichen Einheiten ihm die Daumen gedrückt und weiter.
Ja. Ui, ja, und dann hat man halt einfach, gut, ich meine, ich habe jetzt auch mir so Texte durchgelesen und Diskussionen gehört, wo es dann darum ging, naja, wieso hat er das jetzt gemacht und so, und da wurde immer so ein bisschen sich drauf berufen, na, der ist halt noch voll jung, so, ja, der ist, glaub, 24 und so, aber der ist ja kein Kind, also der kann sich ja durchaus eine potenziell belastbare Meinung zu allen möglichen Dingen bilden und den kann man, das kann man auch ernst nehmen, so, aber die Frage ist nur, ob er sich, also, dass die halt in der Staatsoper, I don't know, vorher mit ihm nicht mal drüber gesprochen haben oder ob wer da seine Beratungsperson war oder sozusagen, ist es nicht klug, sich, wenn man keine Ahnung hat, sich zu einem saukomplexen, polarisierenden Thema wie dem Nahostkonflikt öffentlich zu äußern. Und er hat offensichtlich keine Ahnung. Also das ist so das, was man aus dieser Aussage auslesen kann.
Also man muss sagen, Frage, weiß nicht, ob ihr es alle mitgekriegt habt, er hat zum Beispiel gesagt, dass die jüdischen bzw. die israelischen Beiträge beim ESC in Wien ausgeschlossen werden sollen. Ja, also das ist nur mal, um die Dimension klar zu machen. Was da,
ja, genau. Und dann hat er auch noch Israel mit Russland verglichen und beide Aggressoren genannt.
Genau, ja. Okay, lassen wir es vielleicht mal so stehen. Den Song an sich, haben wir da eine Meinung zu? Also ich habe da gar keine Meinung zu. Das passt nicht in meinen Hochkulturkanon.
Was mich ehrlich gesagt ein bisschen, was ich so... Ach, der, ja, gut, I mean, was ich so ein bisschen gemein fand, war, glaube ich, Tagesschau oder so. Mhm. Die haben dann hochgeladen das Video, aber von dem Moment, wo er das dann das zweite Mal gesungen hat und da hat er einfach die Töne nicht mehr getroffen. Mhm. Und war auch ausgepowert und so, und das fand ich ein bisschen fies, weil die erste Performance war halt deutlich besser. Und dann halt damit so rauszugehen und zu sagen, hey, das ist der Eurovision Song Contest Gewinner, das ist der Song, und er ist so völlig euphorisiert und außer Atem und singt dann halt in dieser Counterlage und singt halt einfach nicht mehr sauber. Das tat mir dann so ein bisschen leid für ihn.
Okay.
Taktlos.
Ja, Axel, wir hatten, sagen wir, ein interessantes Erlebnis Anfang des Monats.
Ja.
Da haben wir gesagt, in Berlin. Lass uns da doch nochmal drüber sprechen.
Brauchst du Therapie? Bitte. Leg dich hin.
Ich muss sagen, ich krieg so ein bisschen Puls, wenn ich darüber nachdenke, immer noch. Kurz so zur Transparenz. Wir waren eingeladen bei der GMD-Konferenz, also die GMD- und Chefdirigentinnenkonferenz e.V. Es ist ein Verein, der sich versteht als Vertretungsorgan von DirigentInnen und sich eben so aus dieser Energy heraus für Bildung und Kultur und Musik, Theater und Konzerte einsetzen will. Und die hatten uns beide eingeladen zur Jahreskonferenz, um zu diskutieren. Also wir sollten kurze Inputs geben und dann sollte darüber gesprochen werden. Und ich bin ganz explizit angefragt worden, was dazu zu sagen. Zitat: Was wir alten, weißen, dirigierenden Männer anders machen können und sollten. Und dazu muss man sagen,
bevor ich dir so eine Einladung schicke, da würde ich mir schon ganz genau überlegen, ob ich das so mache.
Nun, ich muss sagen,
da weiß ich fand, was kommt.
Und dann habe ich auch telefoniert mit der Person und es war ein super nettes Telefonat. Und ich muss sagen, ich fand diese Anfrage irgendwie cute, weil ich dachte so, also das sind halt überwiegend weiße Männer, waren in diesem Raum eben auch, und halt in einer Landschaft, in der halt ein Bruchteil aller ChefdirigentInnen Frauen sind, ist es ja nicht schlecht, wenn sich diejenigen, die jetzt innerhalb dieses Systems Karriere machen, sich mal die Frage stellen, wieso ist das denn eigentlich so? Also inwiefern und wieso profitiere ich von diesem System und anderen nicht? Und was kann ich tun als Profiteur dieses Systems? Was kann ich anders machen? Und was kann ich tun, um das System zu verändern? Und ich kann verstehen, dass die auch mich angefragt haben, weil ich setze mich seit Jahren mit diesem Thema und diesen Fragen auseinander. Ich habe ein Buch dazu geschrieben und das mit dem Frauenkulturbüro NRW rausgebracht. Und dann, ich hatte mich gefreut. Ich fand das total spannend. Ich wollte wissen, was die denken, was die sagen. Und dann, ja, dann kam halt alles ganz anders, ne, Axel?
Ja, ich weiß gar nicht, wie es kam. Ich glaube, das ist, also ich saß ja daneben. Ja, ich hatte zum Glück ein anderes Thema. Bei mir ging es um die Zukunft der klassischen Musik. Aber du hast natürlich das gesagt, was du eben auch schreibst und von dem viele, die dir folgen in den unterschiedlichen Medien, in denen du veröffentlichst, eigentlich von dir auch wissen. Also es war ja nichts Revolutionäres, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es ist ein patriarchalisches System, das man durchbrechen muss und man muss sich erstmal darüber klar werden, dass es noch so ist. Und ich glaube, an dieser Grundkonstante, da rieben sich dann schon die Geister. Ja, also, dass du dieses System immer noch als patriarchalisch definiert hast, das ist schon mal sowas, wo viele, vor allen Dingen Männer in diesem Raum, erstmal gedacht haben, oh, ich habe das dann so wahrgenommen, lustigerweise, wie du eben mit der Hochkultur. Ich glaube, dass wir tatsächlich da in diskursverengenden Schranken uns ganz oft befinden, weil wir Schlüsselworte haben, patriarchalisches System zum Beispiel, dass wir gar nicht
Macht.
Ja, oder Macht, genau, ja, dass wir gar nicht definieren, bevor wir drüber reden, sondern das ist sozusagen ein Signalwort für eine Gruppe und dann kriegen die halt auch Puls, ja. Und ich glaube, das Problem an dieser Debatte ist für mich ein Problem, was an ganz vielen Debatten in Deutschland momentan stattfindet oder in Kulturdebatten auch, dass wir Definitionsunschärfen haben, ja. Dass wir mit Worten operieren, die von der einen Seite eigentlich als wissenschaftlich erörterte Zustände klar sind und für andere bleiben sie sozusagen erst einmal ein Angriffswort, ja. Und das, und das zu beobachten, und es war wirklich ein Autounfall, ja. Und es war ein Auffahrunfall, weil es kamen immer neue Autos von hinten in dieser Diskussion, ja. Und ja. Du hast da schon ganz gut die A1 zusammengelegt, würde ich mal sagen.
Ja, vor allem halt so jeder Wortbeitrag hat so ein komplett neues Fass aufgemacht, ja. Auch. Also ich meine, es fing ja auch damit an, ich sage jetzt vorher, die Person hat sich nachher dann nochmal dafür entschuldigt, aber ich hatte so gerade angefangen zu reden, ich weiß nicht, wie lange habe ich gesprochen, 2 Minuten vielleicht, und dann hat ein Mann aus der Runde hat angefangen, mich so hardcore zu unterbrechen, halt mit so Fragen, die aber auf mich überhaupt nicht wirkten wie interessierte Nachfragen, sondern das wirkte auf mich wie so versuchte Sabotageakte, also auch, ja, keine Ahnung, so einfach sowas wie, woher ich diese Information denn hätte, ob das denn jetzt so sei. Oder auch irgendwann, als ich gesagt habe, ja, innerhalb des Systems haben einfach nicht alle Menschen die gleichen Chancen. Und dann kam so als Nachfrage so, ja, ist das schlimm?
Ja.
Also das waren so Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier geht's gerade, glaube ich, eher darum, mich nicht ausreden zu lassen. Was du sagst mit den Definitionsunschärfen, finde ich total spannend. Das habe ich am Ende nämlich auch gedacht. Also als wir nochmal geredet haben und du das so quasi nochmal so deinen Gedanken dazu geäußert hast. Nur ist das ja an sich überhaupt kein Problem. Man kann ja dann darüber sprechen. Man kann sich ja dann verständigen. Man kann sagen, was meinst du mit dem Begriff? Das habe ich dann versucht. Ich habe versucht, nochmal einmal zu sagen, ich beziehe mich hier auf zum Beispiel soziologische Forschung, unter anderem von Aladin Elmar Falani. Wir müssen da jetzt einmal kurz das aushalten. Also ich war ja nicht, ich hatte das Gefühl, wäre jetzt vielleicht ein Soziologie-Grundkurs an der Stelle vielleicht passender gewesen, um sich einmal auf so Begrifflichkeiten zu verständigen. Und das geht dann aber auch nicht in einer Stunde.
Ja.
Also als
Therapeut so, ja, sollte ich jetzt ja nicht analysieren, sondern sollte dich durch Fragen irgendwie weiterbringen. Aber ich probiere trotzdem mal lieber zu analysieren, weil ich glaube, es ist wirklich, also um das einfach auch mal auf unser System zurückzubringen. Also meine Analyse wäre, erst einmal nehme ich dieser Runde ab, dass sie bewusst dich eingeladen haben, um Konfrontation zu bekommen. Ja, also das glaube, das ist ja erstmal was Gutes. Ja, also ja. Ich glaube, diese Runde ist sich auch bewusst, dass es viele Menschen innerhalb dieser GMD-Runde gibt, die durch deine Sicht und deine Forderung erst einmal eingeschüchtert sind, Angst haben, Machtverlust fürchten, wie auch immer, und trotzdem sagen sie, komm mal her. So. Das ist erstmal was Gutes. Dann kommst du dahin und machst genau das, was eigentlich von dir erwartet wird. Und dann fängt es an, dass man sieht, dass diese Runde eigentlich ja noch nicht diskursbereit war in dem Moment. Mhm. Ja? So, und das ist aber ein Stadium, das für dich kränkend und doof ist, wo ich aber sage, naja, es bewegt sich aber trotzdem was. Ja, also es tut ja irgendwas mit denen. Die waren ja auch aufgebracht. Mhm. Die haben dich ja nicht abgeschast, sondern die waren ja auch in sich dann plötzlich ganz zerrissen. Und also es war ja wirklich, die hatten ja alle Puls, ja? Aus ganz unterschiedlichen Gründen. So, und das ist ja erst einmal, finde ich, etwas Okayes, dass das jetzt auf deinem Rücken und als Affront zu dir passiert ist. Ach komm, das hältst du aus, ja. Aber und eben das auch jetzt nochmal zu thematisieren, ist vielleicht wichtig, ja, um einfach zu sagen, jetzt kommt eigentlich der zweite Schritt. Jetzt haben wir mal gesehen, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Jetzt müssten wir uns erstmal zurückziehen und die Sprache des anderen lernen und auch verstehen lernen. Und dann können wir uns mal wieder zusammensetzen und gucken, wie wir eigentlich weitermachen. Also ich finde das gar nicht so negativ, wie du das gesehen hast. Ich fand diese Reibung, die Hitze erzeugt hat, ist, glaube ich, bei denen auch da geblieben.
Ich fand es auch nicht, also ja, ich bin da total deiner Meinung. Ich fand es auch nicht negativ. Also es war kränkend, ja. Ich habe mich sehr despektierlich behandelt gefühlt, habe aber verstanden, dass es da an der Stelle nicht um meine Person ging, sondern dass das Thema ein anderes ist. Als dann nämlich der Moderator so von der Seite mir so zuraunte und gesagt hat, wir besprechen das hier gerade zum ersten Mal überhaupt.
Ja, genau.
Da habe ich gedacht, ach krass. Und dann bin ich, das hat vieles verändert, auch in meinem Verständnis so. Und als wir dann rausgegangen sind, das Gefühl, was bei mir geblieben ist, war, es ist gut, dass das passiert ist. Ich glaube, das hat was losgetreten. Mhm. Also einerseits in dieser Runde, andererseits aber auch bei mir zum Teil, weil ich jetzt natürlich in Zukunft, je nachdem, wer mich einlädt, vorher einmal abklopfen werde, auf welchem Stand sind wir denn? Mhm. Und wo fange ich denn an überhaupt? Also was kann ich voraussetzen? So, das war ja an der Stelle, ich habe viel zu viel vorausgesetzt.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und du hast sozusagen etwas an Wissen gehabt, was da einfach noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, das ist in unserem Klassikbereich ganz oft so, auch wenn wir über Transformationen reden. Wie müssen wir Strukturen verändern? Wie müssen wir auch Orchesterstrukturen verändern? Wie müssen wir Outreach verändern? Wie gibt es ganz neue Elemente innerhalb dieses Klassikgeschäftes? Dass viele sich inzwischen bewusst sind, so wie es war, kann es nicht weitergehen, ja, aber noch überhaupt gar keine Beschäftigung gehabt haben mit den Wegen, was denn möglich ist. Und ich glaube, da ist es auch so. Ich glaube, alle im Raum würden erstens sagen, natürlich muss es mehr Offenheit geben gegenüber Frauen. Natürlich muss es Debatten über unsere Macht gegenüber dem Orchester geben. Ich fand es ja auch lustig, dass die GMD zum großen Teil gesagt haben, wir sind ja machtlos, die Orchester sind ja die eigentlichen Mächtigen in dieser ganzen Geschichte. Also so. Ja, also ich glaube denen das, aber tatsächlich gehen sie in diesen Urwald rein, aber haben überhaupt gar kein Schuhwerk, um da durchzugehen momentan. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Problem, vor dem die Klassik in ganz vielen Feldern steht, in diesem Wandel, in dem wir momentan stecken. Wir wissen alle oder viele Gruppen und Macher des Betriebes wissen, es muss sich etwas ändern, aber wenn die Änderung dann konkret wird, dann tut sie natürlich auch weh und dann nimmt sie auch Privilegien von dir weg. Dann fordert sie auch dein Mitdenken, das tiefe Einsteigen und so. Und das muss man erstmal lernen. Also Wandel kommt nicht einfach so. Ja? Und Wandel funktioniert auch nicht so. Alles bleibt, wie es ist, aber wird ganz anders. Das ist kein Wandel. Ja?
Und ein Schuhwerk, ich finde das Bild sehr schön. Ja. Ein Schuhwerk gibt es in dem Fall eben nicht von der Stange.
Komm du doch nächstes Mal mit Stöckelschuhen. Das würde schon mal helfen. Ja?
Genau.
Schön Pumps anziehen und dann erzähl sie dem aber was, deine Turnschuhe,
dann durch den
das war schon der
durch
Grundfehler.
Den Schlamm. Ja.
Standing Ovation.
Du hast jetzt berichtet, wo wir waren. Ich war auch wo, berichte ich dir auch ganz schnell. Hat mit vielen Themen zu tun, die wir gerade besprochen haben. Ich war in Dortmund und dort wurde der gesamte Ring von Peter Konvitschny aufgeführt. Peter Konvitschny muss man dazu sagen. In deiner alten Dortmund-Hut, genau. Du warst da in der Hochschule, ne? Hier dein alter.
Ich wohne da. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ich bin mein Leben lang schon hier.
Dein alter Hutvater war auch da. Dein alter Hutvater, der Herbergsleiter.
Meinst du Holger Nolze?
Holger Nolze war auch da, genau.
Liebe Grüße, Holger.
Ja, genau. Der Herbergsvater von Dortmund, genau. Ganz viele waren da übrigens. Und Peter Konvitschny, muss ich sagen, als ich aufgehört habe mit dem Studium und noch nicht bei der Welt am Sonntag war, da bin ich in Freiburg gewesen und da war ich natürlich auch in Stuttgart und habe diese Götterdämmerung gesehen, 2000. Und das war für mich die Offenbarung, wie man Oper plötzlich anders erzählen konnte. Und die Leute, die geboot haben, waren für mich, und da sind wir wieder, ja, waren für mich die Leute, die einfach noch nicht so viel verstanden haben, wie ich verstanden habe. Ja, ich war der Eingeweihte in einer neuen Präsentationsform von Oper. So, und das ist ganz interessant, wenn man das jetzt 20 Jahre, also 25 Jahre später nochmal revisited, ja, und sieht, Mann, der Ring jetzt, ja, der ist handwerklich irgendwie gut gearbeitet und der weiß schon, wie er seine Position, seine Figuren stellt und wie die ineinander mit Verbindung sind und so. Aber die Welt hat schon sehr weiter gedreht, während Peter Konvitschny noch so ein bisschen in den alten revolutionären Schemata von früher stecken geblieben ist. Und ich habe mich danach mit ihm unterhalten. Ich habe auch einen kurzen Podcast mit ihm gemacht. Kann man noch nachhören. Und da sagt er, naja, ich arbeite halt immer noch mit den Codes, die ich in der DDR entwickelt habe. Ja? Und die wollen die viele Leute im Westen gar nicht hören. Ich fand das interessant. Also, dass auch Regie bewusst stehen bleiben kann und gegen Zeitläufe argumentieren kann. Und das, verstehst du, was ich sagen will? Also es ist ganz interessant, dass auf ganz vielen Ebenen so mein großer Held der Opernerweckung plötzlich vor mir steht als inzwischen 80-jähriger Mann, dessen Weisheit und Wissen ich sehr schätze, aber auch denke, ja, Peter, aber die Antworten für morgen, die sind vielleicht dann doch woanders.
War das so ein Never-Meet-Your-Idol-Moment für dich?
Ja, vielleicht. Obwohl, es war schon gut, den zu treffen. Ich habe auch lange überlegt, weil dieses Interview, was wir da geführt haben, und das war einfach so ein Zwischengespräch von 15 Minuten, ist jetzt auch gar nicht so ergiebig, aber ich fand es dann irgendwie, ja, hört es euch mal an. Also es hat diese ganzen Leerräume und offenen Fragen so stehen lassen. Ich glaube, weil viele meiner Fragen auch gar keinen Zugriff für ihn mehr geboten haben. Also er konnte gar nicht darauf antworten, weil er meine Probleme und Problemstellung gar nicht begriffen hat, für sich und seinen Kosmos. War das Never Meet Your Idol? Nee, war good to meet my idol. Aber warum eigentlich? Weil ich wollte ihn am Ende so gern so umarmen irgendwie.
Ja. Das nennt man parasoziale Beziehung, in der modernen Sprache. Man kennt Leute, man sieht sie, man sieht ihre Arbeiten und dann hat man das Gefühl, man ist ihnen ganz nah und verbunden und dann trifft man sie und die sind so, who the fuck are you, und kennen dich nicht.
Ja, und stimmen ja auch nicht mit meinen Erwartungen an sie überein. Ja, also, und zum Schluss ging es eigentlich so ums Sterben und so. Und auch da, wo ich gedacht habe, so jemand wie Konvitschny hat doch keine Angst vorm Sterben. Der hat das doch, der sein ganzes Leben lang mit den übergroßen Themen von Leben und Tod ist er umgegangen. Und dann steht er da und plötzlich sagt, finde ich richtig scheiße zu sterben, finde ich nicht gut und so, ja. Wo man denkt, ach, lustig, also, ja, ich lasse das mal so offen stehen. Es ist etwas, hat mich bewegt.
Ja, lass das stehen lassen.
Oh, schon wieder Politik.
Mitte Mai eine weitere Aktion der rechtsextremen AfD. Die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat versucht oder wollte über einen Antrag die Werbekampagne des Landes ändern. Also diese, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Hashtag modern denken heißt, die läuft jetzt auch schon seit ein paar Jahren, so 2018 glaube ich. Und da geht es darum, so wichtige Gedanken und Konzepte zu ehren, die halt in Sachsen-Anhalt entwickelt wurden, also das Bauhaus so zum Beispiel als großes Beispiel. Und die AfD wollte jetzt, hat da so einen Vorstoß gemacht und wollte gerne diesen Titel Modern Denken ändern in Hashtag Deutschdenken und hat das verbunden mit verschiedenen Maßnahmen, die sie da vorgeschlagen haben. Also so eine Straße des Deutschen Reiches, wo dann so bedeutende kulturhistorische Standorte irgendwie miteinander vernetzt werden sollten. Oder irgendwie so Auszeichnungen für Projekte und Initiativen, die eben mit ihrer Arbeit, Zitat,
Straße der deutschen Romanik wollten sie, glaube ich, haben.
Genau. Bestätigung und Weiterentwicklung deutscher Identität erkennen lassen. Und da ging es irgendwie so darum, so ein Zitat wieder, grundsätzlich bejahenden, unbelasteten, respektvollen und wertschätzenden Umgang mit der deutschen Geschichte zu etablieren. Und dazu gehörte eben auch ein sogenannter Stolzpass, so eine, wie so eine Stempelkarte für historische Orte. Und ich habe mir das angeguckt und da ist mir kurz schlecht geworden.
Ja.
Eigentlich, das ist es ja basically schon seit 10 Jahren klar, dass die AfD in Kultur ein Mittel sieht zur identitären und völkischen Umdeutung der deutschen Geschichte, aber ich bin einfach jedes Mal so aufs Neue überrascht von dieser Skrupellosigkeit, von dieser Schamlosigkeit, mit der die da ihre Agenda in den Diskurs kotzen.
Ja, und da siehst du, wie bedeutend die Kultur tatsächlich ja auch ist für Systemwandel. Ja. Ja? Also ich glaube, das ist ja schon immer so gewesen. Es ist Schulbildung und die Erziehung von jungen Menschen, ja, sozusagen sie möglichst früh sozusagen in die Ideologie zu ziehen. Und das andere ist tatsächlich die breite Masse durch Kultur sozusagen auf Linie zu bringen. Und das finde ich schon hart. Ja? Also eben Stempelkarte für Museen mit deutschen Aussagen, damit man dann noch mehr Deutschtum noch billiger kriegen kann, wenn man 20 Starbucks gekauft hat. Also das ist wirklich wow, ja.
Ja, also dass so Kultureinrichtungen irgendwie, ja eben, zu einer Art Erziehungsanstalt für so deutsche National Bildung werden sollen. Und das halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Und jetzt aber, also dieses, was mich auch dann erschreckt und eigentlich auch überhaupt nicht überraschend ist, aber trotzdem so, wie sicher sich RechtsextremistInnen auf der politischen Bühne fühlen. Und das im Ende dann auch dazu führt, dass halt auch der Straße eben sich auch dann spiegelt. Ich habe in dem Zusammenhang noch mal reingeschaut in von Max Scholler Gegenwartsbewältigung, weil er nämlich auch da so Gedanken zu schreibt. Und das finde ich in dem Zusammenhang auch echt noch mal wichtig, worauf er nämlich da hinweist, dass mit diesem Vorstoß, also diese Kultureinrichtungen sollen deutsche Nationalbildung betreiben, werden gleichzeitig Konzepte von undeutscher oder entarteter, in Anführungsstrichen, Kunst auch wieder hochgefahren. Mhm. Und das ist saugefährlich, wenn wir eben aufhören, das zu thematisieren und dann anfangen, das zu normalisieren, weil dann im schlimmsten Fall gehen wir dem auf den Leim. Das ist schon mal passiert.
Ja, und wir sehen es in Amerika, ja, also wie Kultur schleichend sozusagen zu einem Machtmittel wird. Das ist nicht nur das Kennedy Center, sondern es sind tatsächlich auch die Schulbibliotheken, die da inzwischen durchforstet werden und gesäubert werden. Ja. Wenn hier die AfD an die Regierung käme, können wir davon ausgehen, dass unser staatlich unterstütztes Kultursystem, auf das wir uns alle geeinigt haben, dass wir sozusagen eine gemeinschaftliche Kultur mitfinanzieren wollen, das ist dann nicht nur auf dem Prüfstand, sondern das wird dann abgeschafft werden. Ja? Und vielleicht, was mich noch irritiert, ist auf der einen Seite die Unkonkretheit der Kulturpolitik der AfD, auf der anderen Seite dann aber diese unglaubliche Konkretisierung, wie es in diesem Vorschlag ist. Ja? Also wenn man im Landtag von Sachsen-Anhalt mal zuhört, da ist Hans-Thomas Tilschneider der AfD-Chef und der ist so ein bisschen hemdsärmlinger, dickerer Typ, der zum Beispiel in einer Debatte gesagt hat, Zitat, Bier gehört zu Deutschland. Ja? Und dann hat er irgendwie das zur deutschen Kultur, ne, das Betäubungsmittelgesetz geguckt und gesagt, die Orient-Droge Cannabis macht schlapp und träge. Eine Drogeneinwanderer ist sie. Den wollen wir hier nicht haben. Aber Bier gehört hierher. Und das ist auch gut so. Ja, und das ist schon fast satirisch. Ja, also die Einwandererdroge Cannabis wird gegen die deutsche Droge Bier. Das eine macht schlapp und das andere, weiß nicht, wie stark der Herr Tilschneider
bereit
ist.
Zum Kampf, keine Ahnung. Aber diese Erzählung von der kulturellen Überlegenheit im deutschen Nationalismus ist ja immer schon super eng mit völkischem Denken verbunden. Ja, genau. Das ist nichts Neues. Und es ist einfach falsch. Die deutsche Kultur ist nicht überlegen. Das ist so eine random Erkenntnis, die aber einfach immer wieder gegenteilig behauptet wird. So.
Aber Hanna, du hast dich ja gerade angeboten als Referentin für schwierige Umfelder, ja. Also. Ja, aber die Einladung würdest du hoffentlich nicht an. Die sollen ihr Bier alleine trinken.
Ja. Achtung! Wow!
Okay, wir haben zum Schluss noch eine gute Nachricht.
Ja, das Gegenprogramm eigentlich. Ja.
Das kann man so sagen, ja. Und ich finde das ein total interessantes Ding, weil ich habe da auch schon vor 2 Jahren, drüber nachgedacht, als das losging, das DSO Berlin, Deutsche Sinfonieorchester Berlin, hat eine Saison gemacht, kein Konzert ohne Komponistin. Und seitdem so eine sehr dezidierte, diverse Ausrichtung sich überlegt und machen jetzt zum Beispiel in der jetzt kommenden Saison einen Schwerpunkt, der heißt Composing While Black und in Kooperation mit Harald Kisiedu, der auch das gleichnamige Buch geschrieben hat. Mhm. Und das Ganze ist insofern interessant, als dass das DSO, seit die eben diese Konzertreihe Kein Konzert ohne Komponistin gestartet haben, tatsächlich Publikumszuwächse verzeichnen. Das ist zumindest die eigene Aussage, wenn man sie danach fragt. Die legen dann die Zahlen, soweit ich weiß, auch offen, sagen das. Also parallel auch, dass es von konservativer Seite natürlich einen Shitstorm gegeben hat und so, aber New York Times und so weiter haben halt super positiv darüber berichtet und geschrieben. Und es ist jetzt ein Höhenflug, irgendwie fast 100% Auslastung nah dran. Und die Frage ist jetzt, das finde ich halt total spannend, ich habe da mit DiversitätsagentInnen drüber gesprochen, also wo beginnt das, wenn man jetzt wirklich das ernst meint und ein Orchester oder auch eine Institution diversitätsorientiert umbauen möchte, da geht es ja nicht nur darum, Repräsentation innerhalb des Orchesters oder auch innerhalb der Strukturen, sondern eben auch, was das Programm angeht, dazu möchte ich am Rande nochmal erwähnen, da habe ich mit Thomas Schmidt-Ott, dem Direktor vom Orchester, drüber gesprochen. Ich nämlich auf der Webseite dann geschaut habe, wer sitzt denn da in der Führungsposition, da sieht es dann nämlich überhaupt nicht mehr so divers aus. Mhm. Da unterscheidet das Orchester dann am Ende auch nicht mehr so viel von allen anderen Orchestern im Land. Aber was ich spannend finde, ist einerseits dass sie eben versuchen wohl, auch hinter den Kulissen zu arbeiten. Die machen halt rassismuskritische Fortbildungen mit den MitarbeiterInnen und so weiter. Und es scheint zu funktionieren. Und die Frage ist jetzt aber, weil Thomas Schmidt-Ott halt so betont, ja, anfangs war das so, ja, marketingtechnisch schon ein Gedanke oder der dahinter stand und so. Mittlerweile ist es ein ernsthaftes Thema für uns als Orchester. Mhm. Funktioniert das Thema an sich? Also wenn sich Orchester divers orientieren oder auch an so einer auch Repräsentation von der pluralen Gesellschaft, in der wir ja leben, ist das an sich schon das Erfolgsrezept? Oder muss man ein krasser Marketingstratege sein wie Thomas Schmidt-Ott? Und was ist eigentlich das echte Erfolgsrezept dahinter? Das finde ich schwierig zu beurteilen.
Fand ich interessant. Also ihr könnt das auch alles nachlesen, was Hanna gerade erzählt hat. Das hat sie geschrieben auf der Seite von BR Classic. Da ist dieses Projekt vorgestellt und auch deine Fragen, die du jetzt gestellt hast. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Ja, also Thomas Schmidt-Ott ist natürlich, der war auf der AIDA oder auf irgendwelchen Reiseschiffen, der weiß genau, wie man Publikum anspricht, ja, was ja wirklich sehr gut ist für die klassische Musik. Der ist natürlich, der ist ein totaler Markt, ist ein Marketing-Tier, der Typ, ja. Auf der anderen Seite ist Marketing ja auch nicht schlimm.
Sagt er auch selbst über sich, also.
Genau, es ist Marketing ja auch nicht schlimm, wenn du es für was Gutes einsetzt, ja. Also, das ist ja perfekt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, es gibt diese Nachfrage und es ist auch nicht mehr so, dass wir immer dieses alte Orchesterbild noch haben wollen. Ein kurzer Ansatz, wo Marketing ist, also die verkaufen ihr kein Konzert ohne Frauen, haben sie wahnsinnig als Innovation verkauft und wie du gesagt hast, stand glaube ich auch in der New York Times und so. Ein Jahr vorher hat das gleiche Konzept stattgefunden im Orchester in Bremerhaven. Ja, die haben das vorher gemacht, nur die waren dummerweise da oben an der Nordsee und da hat das keiner mitgekriegt. Ne? Und so viel eben auch zu Marketing. Beim DSO haben sie es in die Welt geblasen und jeder hat es dann auch mitgekriegt, obwohl die Idee gar nicht so neu war, wie sie ausgesehen hat. Egal. Ja. Ich glaube, geht hier um was Größeres und nicht nur um Diversität, sondern es geht überhaupt um das Selbstverständnis eines Orchesters innerhalb einer Großstadt. Ich glaube, dass sich Orchester wie die Wiener Philharmoniker oder auch die Berliner Philharmoniker, aber ganz besonders angefangen haben wir mit dem Konzerthausorchester in Berlin, ja ernsthaft überlegen müssen, wer ist eigentlich noch unser Publikum, was machen wir eigentlich noch? Ja, dass man Bruckner 4 mit Christian Thielemann hört, ja, ist okay, ja, aber ist das jetzt wirklich saisonfüllend? Und das ist es wahrscheinlich nicht mehr. Und ich glaube, in Wien sind es die Wiener Symphoniker, wo ich auch eine persönliche Bindung habe, Transparenz, aber die genau das Gleiche machen und sehr erfolgreich damit sind, auf eine Stadtgesellschaft zuzugehen. Das ist mit Outreach-Programmen, das ist mit diversen Programmen, das ist mit Konzerten, die eine Bindung an unsere gesellschaftlichen Diskurse haben. Das macht das DSO ja auch, ne? Also Israel, Vertreibung, was weiß ich was. Ganz, ganz viele sehr wichtige Themen. Und ich glaube tatsächlich, dass das DSO, und das ist ja nicht nur Thomas Schmidt-Ort, sondern es ist auch Marlene Brüggen, die da mitmacht, haben es verstanden, ihr Orchester, ihr Ensemble als relevanten Diskursraum in eine Gesellschaft zu stellen. Und da sind wir eigentlich wieder bei all den Themen, die wir heute im Podcast gesprochen haben. Das DSO versucht und macht es zum großen Teil sehr erfolgreich, nicht nur Musik in der Berliner Philharmonie zu spielen und sozusagen die Dekoration und die Tapete, die kulturelle Tapete einer Berliner Stadtgesellschaft zu sein, sondern sie behauptet sich als Diskursraum. Ja? Und dann wird man, egal womit, relevant. Und wenn man das dann auch noch provokant und gut bewirbt, naja, was wollen wir denn mehr?
Dann ist es eine Win-Win-Situation. Ja. Und jetzt so für alle, die sich fragen, so, aber Popkultur messen wir doch auch nicht an diesen Maßstäben und sowas. Ja, aber Orchester, das ist so ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, manchmal vergessen wird so ein bisschen, werden ja öffentlich finanziert. Also wir finanzieren diese Orchester mit unseren Steuergeldern. Genau. So, das heißt, die haben nochmal eine ganz andere Verantwortung auch auf Stadtgesellschaft, auch eine plurale Gesellschaft und auf Diskurse zuzugehen. Und das zu umarmen, abzubilden, zu befragen, wie auch immer.
Ja, die Popkultur, lustigerweise, obwohl sie das nicht hat, ist ja grundsätzlich erstmal viel diverser. Und also mir fallen jetzt wenig Popsongs aus dem, Achtung, Popkanon ein oder Rockkanon ein, die nicht eine politische oder gesellschaftliche Bedeutung hätten. Ja? Also sogar griechischer Wein von Udo Jürgens ist hochpolitisch. Also,
total.
Die machen das eh, ja, und da zeigt sich ja auch, dass sich das verkauft, ja. Also der Pop macht das ja eigentlich vor. Also Relevanz zum Unverständnis gegenüber unserer Gegenwart ist verkaufsfördernd, ja. Populär ist es, Orientierung in einer orientierungslosen Welt zu geben. Und das macht der Pop perfekt vor, da kann die Klassik sehr gut von lernen, ja. Ich würde da gar nicht so eine große Diskrepanz aufmachen.
Ja, also sich einfach als Musikerin, als Künstlerin halt bewusst zu machen, wie sehr man selbst die Kunst, die man macht, die Sprache, die man benutzt, in Gesellschaft verstrickt ist und dass man nicht außerhalb davon existiert. Ich glaube, das ist einfach ein ganz zentrales Kunstverständnis, das da zugrunde gelegt werden muss.
Amen.
Amen. Axel, jetzt sind wir schon am Ende.
Ja, wir wollten eine halbe Stunde machen. Was ist denn das hier überhaupt? Wir sind so schlecht mit unseren Zeiten. Aber wir hoffen, ihr seid immer noch zu. Seid ihr wach? Aufwachen!
Hallo!
Hanna, es war eine Freude.
Es hat Spaß gemacht.
Ich freue mich auf nächsten Monat und wir verfolgen dich. Ich packe die Artikel, über die wir gesprochen haben, alle in die Shownotes. Und
deine aber auch.
Meine natürlich auch. Ja.
Selbstverständlich.
Okay, Werbung genug. Geht zum DSO, geht in die Musiktage nach, wo gehst du nochmal hin?
Darmstadt. Steht da Ferienkurse, yes.
Ja. Fahrt nach Aix-en-Provence.
Geht wohin ihr wollt, worauf ihr Bock habt.
Ja. Oder geht mal zur DND-Konferenz. Da kriegt ihr Puls.
Und genau.
Ja. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation: Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin: Nicola Schubert.
Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.